Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Frisch serviert Verrechnungspreise und auch zur ersten Folge Frisch serviert im neuen Jahr. Ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Wir freuen uns sehr, dass wir quasi die zweite Auskopplung dieses Podcasts übernehmen dürfen, eben zum Thema Verrechnungspreise und da für Sie als Host dabei sind. Und wenn ich sage wir, dann sind das drei Leute, und zwar einmal die Kathi Fieler. Hallo Kathi.
Hallo, frohes Neues von meiner Seite.
Und der Nils Pippert. Hallo Nils.
Hallo, einen schönen guten Tag und auch von mir frohes neues Jahr.
Jawohl. In der 100. Folge durften wir ja schon kurz dabei sein, ein bisschen was erzählen. Wir wollen heute vertieft dann eingehen ins Thema Funktionsverlagerung. Ein bisschen vorgestellt haben wir uns schon, aber wir wollen das gerne jetzt in der ersten Folge noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Und ich gebe mal zu dir rüber, Kathi.
Vielen Dank, Christoph. Ich glaube, du hast deinen Namen noch gar nicht erwähnt heute. Deswegen, Christoph Richter ist dir der dritte Mann hier ja. Im Bunde. Guten Tag, mein Name ist Kathi Fieler. Ich bin Verrechnungspreispartnerin hier im wunderschönen Hamburg. Und in unserem kleinen Vorgespräch hat Nils mich schon gefragt, wie das Feuerwerk in Hamburg war über Neujahr. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich wunderschön. Ich habe es aber nicht mitbekommen. Ich habe in einem ganz abgelegenen kleinen Örtchen gefeiert. Von daher ist das Hamburger Feuerwerk an mir vorbeigegangen. Ich bin, außer dass ich mich überwiegend mit Verrechnungspreisen beschäftige, leite ich auch noch unsere EMEA-Praxis bei PwC und versuche dort die Verrechnungspreiskulturen unter einen Hut zu bekommen. Und neben den Verrechnungspreisen bin ich privat gerne hoch zu Pferde unterwegs. Das macht mir Riesenspaß. Und ansonsten kümmere ich mich sehr liebevoll um meine zwei Kinder, denen ich auch versucht habe, Verrechnungspreise zu erklären, bisher aber noch nicht so ganz erfolgreich damit war.
Aber du hast ja vielleicht noch ein bisschen Zeit dafür.
Ja, jetzt das neue Jahr. Mein Neujahrsvorsatz, Nils.
Ja, das klingt doch vielversprechend.
Ja, magst du weitermachen, Nils?
Genau. Sehr gerne. Nils Pippert. Ich arbeite bei der Freudenberg-Gruppe in Weinheim an der Bergstraße, bin von Hause aus Diplomkaufmann und in der Tat schon seit 2012 bei Freudenberg und verantworte den Bereich Verrechnungspreise seit 2017. Und in jüngster Vergangenheit ist noch dazugekommen der Bereich der globalen Mindestbesteuerung, sodass ich der Bereich heute nenne Transfer Pricing and Global Tax Processes. Und der ein oder andere fragt sich vielleicht, wer ist die Freudenberg-Gruppe? Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind ein Mischkonzern, ein Familienunternehmen, schon ein relativ altes Familienunternehmen, über 175 Jahre alt. Das Unternehmen startete mal als kleine Gerberei in Weinheim an der Bergstraße und hat sich zu einem Mischkonzern entwickelt. Und eine unserer Geschäftsgruppen kennen sicherlich die meisten unserer Hörer. Das sind die Vileda Haushaltsprodukte. Das ist unser Geschäftsfeld Home and Cleaning Solutions. Die stehen etwa so für 10% unseres Konzernumsatzes. Und da gibt es daneben noch drei andere Geschäftsfelder, die sich insgesamt, also alle Geschäftsfelder in neun Geschäftsgruppen einsortieren. Eines beschäftigt sich mit Dichtungs- und Schwingungstechnik. Da sind wir sozusagen mit groß geworden, mit dem berühmten Simmering, sind also dort Automobilzulieferer. Ein anderer Teil mit beispielsweise Luftfedern und dann mit Spezialdichtungslösungen im Bereich der Öl- und Gasindustrie, unser Geschäftsfeld Dichtungs- und Schwingungstechnik. Das zweite Geschäftsfeld Performance Materials und Filtration Technologies. Damit beschäftigen wir uns mit Filtern, insbesondere Autoinnenraumfiltern oder technischen Textilien. Und das vierte Geschäftsfeld, Spezialitäten und sonstige, dort mit Spezialchemie, also beispielsweise Schmierstoffen, Lebensmitteltechnologie oder Oberflächenbeschichtung, sodass man zusammenfassend sagen kann, Freudenberg begegnet einem mehr oder weniger jeden Tag, aber es ist einem nicht zwingend immer ganz klar, wo unsere Produkte drinstecken oder nicht immer zwingend visibel. Ja, und da kann man sich vorstellen, dass diese Vielzahl von Geschäften eben eine Vielzahl von Verrechnungspreisfragestellungen nach sich zieht. Und wenn der Tagesjob getan ist, dann freue ich mich an meiner Familie, an meiner Frau, an meiner kleinen Tochter und an meinem Heimwerkerkeller, der aber bedauerlicherweise etwas zu kurz kommt. Also das heißt, er ist gut ausgestattet wie mancher Schreinerkeller, aber die Zeit fehlt etwas, die Gerätschaften alle an ihre Leistungsgrenzen zu bringen.
Das heißt, für dich im neuen Jahr, der Heimwerker Keller wird mehr
Der
genutzt als im
Heimwerkerkeller, wobei
alten.
ich mir vorgenommen habe, mit Neujahrsvorsätzen etwas vorsichtig zu sein. Denn die Vergangenheit zeigt, dass die Halbwertszeit nur kurz ist. Der Sandkasten für meine Tochter steht ganz oben auf der To-Do-Liste. Christoph.
Sehr gut. Dann mache ich nochmal eben den Abschluss. Eben habe ich ja, wie du festgestellt hast, gerade mich mal selber vergessen. Dann erzähle ich nochmal kurz was zu mir. Also Christoph Richter ist mein Name. Ich bin Direktor bei PwC am Standort in Nürnberg, auch im Verrechnungspreisteam. Komme ganz ursprünglich mal aus Hamburg. Also habe da auch immer noch Bezüge in den Norden und bin sehr gerne da. Schönste Stadt in Deutschland, kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Aber hier im Nürnberger Raum ist es auch sehr, sehr schön. Lebe hier mit meiner Familie, bin verheiratet, habe zwei Jungs und bin hier runtergekommen über meine Frau natürlich in den Süden, wie das oft so ist. 2012 sind wir umgezogen. 2014 habe ich bei PwC hier in Nürnberg angefangen. Mit Verrechnungspreisen habe ich mal ganz ursprünglich angefangen. Ende 2007, also kurz bevor die Funktionsverlagerung in den 1ASTG reingekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und damals in einer anderen Beratung, habe dann noch einen kleinen Abstecher gemacht in die Industrie, habe dann eine Zeit lang selbstständig gearbeitet, habe auch einen Weinhandel aufgebaut. Das ist also nicht nur Hobby, aber auch Hobby, mit dem ich mich schon eine ganze Weile beschäftige, wenn ich mich nicht mit Verrechnungspreisen beschäftige. Ich freue mich auf jeden Fall hier auf die Folgen, die wir zusammen hier vorhaben. Ne?
Dann verrate uns vorab vielleicht noch, mit was der Profi dann an Silvester angestoßen hat.
Also Schaumwein natürlich. Das muss nicht immer Champagner sein. Es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Winzersekte. Da hat sich eine ganze Menge getan. Aber ich muss auch sagen, ich trinke auch ganz gerne mal ein Bier. Ne? Das ist schon auch eine gute Sache. Und jetzt ist ja eigentlich, wenn wir schon eben da bei den Neujahrsvorsätzen waren, Dry January. Das habe ich noch nie gemacht, muss ich sagen. Ist wohl auch ein ziemlich großes Problem in der Branche. Also hat vielleicht der eine oder andere mal was gelesen. Da tut sich gerade ziemlich viel. Für mich wäre das vielleicht eher mal ein Vorsatz, habe ich mir jetzt noch nicht vorgenommen, aber könnte man sich überlegen, statt auf Alkohol auf Zucker zu verzichten, mal im Januar. Ist vielleicht auch eine Überlegung.
Und jetzt müssen wir den Bogen zur Funktionsverlagerung noch finden von Alkohol und Zucker. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nils,
aber vielleicht
stellst du vielleicht kurz vor, ne?
Genau, aber Kathi, bevor wir zu den Funktionsverlagerungen kommen, vielleicht doch noch die Neujahrsvorsätze, die wir uns zumindest für diesen Podcast hier vorgenommen haben. Also wir wollen in der Tat einmal im Monat eine Folge zu den Verrechnungspreisen präsentieren. Würden im Laufe der Podcast sehr gerne auch Gäste einladen, freuen uns da für jeden Vorschlag. Also Gäste, die ihr immer schon mal hören wolltet oder zu Verrechnungspreisen gerne interviewt wissen wollt. Themenvorschläge, über die würden wir uns sehr freuen und wir würden das dann alles einbetten, auch in eine feste Struktur des Podcasts. Also das war mit einer Newsbox am Anfang, dann sehr gerne darauf eingehen, auf die Kommentare, die uns über die sozialen Medien erreichen oder was sich im Bereich der Verrechnungspreise der letzten Folge getan hat. Oder dann auch zwei feste Podcasts im Jahreskalender etablieren. Einer, der sich mit dem Thema Verrechnungspreisdokumentation regelmäßig beschäftigen soll und ein anderer dann zum Jahresende mit dem Thema Jahresendanpassung beziehungsweise dem sonstigen Hausputz, der aus Sicht der Verrechnungspreise zum Jahresende erledigt werden soll. Aber Kathi, bevor wir am Jahresanfang schon allzu viel über das Jahresende sprechen, vielleicht zu unserem heutigen Thema, den Funktionsverlagerungen. Und Kathi, bevor du dran bist, Christoph, es ist dein Take.
Genau, dann übernehme ich gerne mal. Wir hatten das in der 100. Folge ja schon so ein bisschen angeteasert, das Thema Funktionsverlagerung, und sind auf das Köln-Urteil eingegangen. Jetzt haben wir uns noch zwei Urteile zusätzlich rausgesucht, aber wir wollen vor allen Dingen auch auf die praktische Relevanz eingehen. Das ist sicherlich ein Thema, was sehr viele schon beschäftigt hat oder immer wieder mal beschäftigt. Und wir wollen zum Anfang einmal so ein bisschen den Bogen spannen und auch auf ein paar Begrifflichkeiten eingehen. Worüber reden wir hier eigentlich, wenn wir über Funktionsverlagerungen sprechen? Da habe ich ein paar Sachen mal rausgepickt. Also einmal die Rechtsgrundlage, die wir haben, ist eben der 1ASTG. Ich hatte das eben schon erwähnt. Ich glaube, 2008 kam da die Funktionsverlagerung rein. Kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, dass ich mich damals da ein bisschen mit befasst habe. Und wir finden da eben nicht nur den Fremdverrechtsgrundsatz, sondern wirklich auch dann einige Abschnitte zum Thema Funktionsverlagerung. Und ein ganz zentraler Begriff ist ja eben dann der Begriff der Funktion. Da kommen wir gleich bei den Urteilen vermutlich auch nochmal dazu. Also die Frage ist, was ist denn überhaupt gemeint mit einer Funktion? Bei den Verrechnungspreisen sprechen wir da ja auch drüber, wenn wir Funktions- und Risikoanalysen machen. Aber hier bei der Funktionsverlagerung ist das eben sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und da gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen dazu. Vielleicht auf der einen Seite die Verwaltung, auf der anderen Seite jetzt das, was wir auch in den Gerichtsurteilen gesehen haben. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass eine Funktion eben ein ja, vermutlich organischer Teil eines Unternehmens ist. Also eine Geschäftstätigkeit, die man auch irgendwie abgrenzen kann. Eine eigenständige Einheit, wo man vielleicht auch Erträge und Aufwendungen zuordnen kann. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wie weit fasst man das? Ne? Kommen wir vermutlich gleich noch dazu. Wann sprechen wir überhaupt von der Funktionsverlagerung? Und da finden wir natürlich einiges auch in der Funktionsverlagerungsverordnung. Die gibt es natürlich auch, sowieso diesen Dreiklang, also 1 ASTG, dann die Verordnung und Verwaltungsgrundsätze. Und wir sind in so einer Situation immer, wenn wir eben eine Übertragung haben von einer Funktion, aber eben auch nicht nur einer Funktion, sondern auch Chancen und Risiken, beziehungsweise auch von Wirtschaftsgütern, die mit übertragen werden. Materielle Wirtschaftsgüter, aber vor allen Dingen immaterielle Wirtschaftsgüter interessieren uns dabei. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist eben auch, wenn wir immer ein quasi abgebendes Unternehmen und ein aufnehmendes Unternehmen oder ein verlagerndes Unternehmen auf der einen Seite. Und bei diesem verlagernden Unternehmen muss eben eine Einschränkung der Funktion, dieser Ausübung der Funktion stattfinden, ist auch, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Die Vorstellung, die wir jetzt dabei haben und die sicherlich auch damals dazu geführt hat, das so einzuführen in den ASTG, ist ja, dass da irgendeine Art von Gewinnpotenzial gegebenenfalls von der einen zur anderen Seite übergeht. Und da gibt es dann eben diesen Begriff des Transferpakets. Und dieses Transferpaket beinhaltet eben, dass man eine Art Bewertung machen muss, um festzustellen, wenn man denn tatsächlich in der Funktionsverlagerung ist, was ist denn das jetzt für ein Gewinnpotenzial, was da übergegangen ist? Und dann ist damals im ASTG auch eben eine neue TP-Methode im Grunde dazugekommen, nämlich der sogenannte hypothetische Fremdvergleich. Also als wenn der Fremdvergleich nicht schon hypothetisch genug wäre, gibt es jetzt auch noch einen hypothetischen Fremdvergleich oder gibt es schon eine ganze Weile, wo man sich im Grunde in so einer fiktiven Situation überlegt, zwei gewissenhafte und ordentliche Geschäftsführer auf beiden Seiten, wie hätten die agiert? Und man muss dann eben mit einem kapitalwertorientierten Verfahren überlegen, mit Plandaten, wo auch ein bisschen eine Schwierigkeit drin liegt, würde ich sagen, in der Praxis, sich überlegen, wie kann ich das jetzt bewerten? Also wie wäre es auf der einen Seite weitergegangen? Wie ist es dann weitergegangen durch die Umstrukturierung, durch die Verlagerung und da dann einen gewissen Wert ermitteln? Sicherlich auch eine Bandbreite an Werten. Und das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr stark abhängig von verschiedenen Annahmen, die man dabei trifft. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der sehr stark diskutiert wird in Betriebsprüfungen. Ich hatte es eben schon gesagt, wir haben den 1 ASTG, wir haben die Funktionsverlagerungsverordnung und wir haben auch die Verwaltungsgrundsätze von 2010. Und später wurde es dann nochmal überarbeitet in 2023 zuletzt, wo einige Dinge noch mal ein bisschen konkretisiert wurden. Und was da aber sehr stark rauskommt, ist eine relativ weite Auslegung des Funktionsbegriffs durch die Finanzverwaltung. Und auf der anderen Seite, und das ist dann quasi die Überleitung zu unseren Gerichtsurteilen, sehen wir eben in der Rechtsprechung, dass das die Gerichte durchaus ein bisschen kritischer sehen und vermutlich nicht so eine weite Auslegung machen, sich auch gegen diese Atomisierung des Funktionsbegriffs aussprechen und das ein bisschen anders sehen. Und das wollen wir uns mal angucken jetzt anhand der Urteile, die wir uns rausgesucht haben, die in den letzten Jahren gekommen sind zum Thema Funktionsverlagerung und aber vor allen Dingen auch den Bezug zur Praxis spannen. Genau, gebe ich zu dir rüber, Nils.
Eine Frage noch, bevor wir zu den Urteilen kommen. Aus meiner Praxissicht täuscht mich mein Eindruck, dass die deutschen Vorschriften zur Funktionsverlagerung, die deutschen Rechtsgrundlagen zur Funktionsverlagerung, dass wir eigentlich ein Land sind, was sich zumindest von Seiten des Normgebers am intensivsten oder am restriktivsten mit dem Thema beschäftigt. Oder liege ich da völlig falsch?
Nee, das ist eine der spannendsten Fragen mit, finde ich, weil die, was die deutsche Finanzverwaltung natürlich sagt, ist, dass die deutschen Vorschriften, die wir haben, absolut vereinbar sind mit den OECD-Grundsätzen und eigentlich alles auch in den OECD-Grundsätzen geregelt ist. Was wir aber genau bei den internationalen Projekten merken, was nicht der Fall ist. Christoph, du hast ja eben gesagt, ne, Transferpaket, und schon allein diese detaillierten Bewertungsvorschriften für das Transferpaket, die finden wir in, zumindest nach meiner Kenntnis, keinem anderen Land. Insbesondere die irrige Annahme der totalen Transparenz und der heftigen Aufteilung von Synergieeffekten ist etwas, was jedes Mal zu Diskussionen mit anderen Jurisdiktionen führt. Nils, zumindest so meine Erfahrung.
Also dann täuscht mich mein Eindruck da nicht. Ja.
Ist auch ja das, was wir ganz oft haben, wenn sich Kollegen bei uns im Netzwerk, ne, bei uns melden und wir uns ein Sachverhalt mit angucken, wo es eine Restrukturierung gegeben hat. Und wir sagen, Achtung, Achtung, das ist eine Funktionsverlagerung oder könnte zumindest eine sein, das muss dokumentiert werden und so weiter, dass wir den Kollegen das dann erstmal erzählen müssen, was wir hier eigentlich für Regeln dafür haben und was dann eben zu tun ist. Ne? Das ist, ich glaube, viele Kollegen kennen das mittlerweile schon, aber so ist mir häufiger aufgefallen in den letzten Jahren, dass das dann erstmal ein bisschen auf Verwunderung gestoßen ist, was das für ein großes Thema ist bei uns.
Ne? Ja. Und ich denke, man kann aber festhalten, dass gerade die Finanzrechtsprechung dann eigentlich hier in den letzten Jahren aus praktischer Sicht erfreulich viele Urteile oder konkrete Urteile zur Funktionsverlagerung gesprochen hat, um eben dann den mitunter weiten Definitionsbegriff auch etwas einzugrenzen beziehungsweise genauere Definitionen zu geben der einzelnen Begriffe. Und das erste Urteil, was wir mitgebracht haben, ist das BfH-Urteil vom 9. August 2023. Das ist quasi ein Geburtstagsgeschenk für meine Frau, obwohl die mit Verrechnungspreisen überhaupt nichts zu tun hat. Und der Sachverhalt war wie folgt. Wir haben einen deutschen Automobilzulieferer, der aus Kostengründen den lohnintensiven Teil der Produktion im Jahr 2008, Urteil von 2023, Sachverhalt aus dem Jahr 2008. Also es hat einen langen Atem gebraucht. Also in 2008 die Produktion auf eine neu gegründete Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina verlagert hat. Und die Klägerin, also der deutsche Automobilzulieferer, hat alle hergestellten Produkte von C bis 2012 abgenommen. Dann ab 2013 hat die Gesellschaft C in Bosnien-Herzegowina dann selber Umsätze mit fremden Dritten getätigt. Also sie ist selber dann am Markt präsent geworden. Und man kann vom Grundsatz her eigentlich drei Transaktionen dann hier insgesamt erkennen. Es gab einerseits Rohmateriallieferungen der deutschen Gesellschaft an die Tochtergesellschaft in Bosnien-Herzegowina. Es hat die Übertragung des Kunden gegeben an die Gesellschaft in Bosnien-Herzegowina. Und es sind dann schließlich Halb- und Fertigprodukte von der Tochtergesellschaft wieder verkauft worden an die Klägerin. Und was war jetzt Gegenstand im Grunde der Behandlung? Also der BfH hat rausgearbeitet, dass es sich um keine Funktionsverlagerung handelt. Es muss also kein Teilbetrieb im eigentlichen Sinne vorliegen. Und die Fragestellungen, die dann im Weiteren behandelt worden sind, war beispielsweise, ob die Übertragung des Kunden, wenn es sich dabei nicht um eine Funktionsverlagerung handelt, ob das nicht beispielsweise dann einer anderen Korrekturvorschrift unterliegt.
Also das finde ich super spannend, Nils, weil das ist genau die Fragefunktion, die sich auch durch die anderen Urteile zieht. Wann habe ich eigentlich so einen zusammenhängenden Bereich, den ich als einen organischen Teil eines Unternehmens betrachten kann? Wann ist diese Funktion etwas, was ich wirklich von A nach B verlagere? Und hier ging es ja um einen spezifischen Kundenstamm, der verlagert wurde. Das hat sich das Finanzgericht, das war, glaube ich, München damals gar nicht angeschaut, entgeltfähig sein müssen, sondern die sind nur auf die Funktionsverlagerung gegangen. Und da finde ich, dass, wie du gesagt hast, dass der BfH da einen Flock eingerammt hat und hat gesagt, also so geht's einfach nicht. Ein super spannendes Urteil, in dem ja auch noch ganz viele andere Themen aufpoppen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wo ich innerlich wirklich Freudentänze vollführt habe, ist, dass gerade diese pauschalen Begründungen, die ja oftmals gebracht werden von der Finanzverwaltung, irgendwelche Internetrecherchen oder
allgemeine Erfahrungen.
Genau. Ja.
wahrscheinlich auch noch sagen kann, ist, dass schon dieser Punkt der Übertragung dieses einen Kunden oder dieses Geschäft mit dem Kunden, dass das schon was ist, was man sich angucken könnte, aber dass das nicht automatisch bedeutet, dass wir hier insgesamt in der Funktionsverlagerung drin sind, ne? Weil das habe ich so den Eindruck, das merkt man, finde ich, auch bei den anderen Urteilen, wenn man irgendwie sieht oder anscheinend die Finanzverwaltung sieht, da ist eine Umstrukturierung. Da hat sich irgendwie was verändert und da ist sogar auch noch irgendwie IP mit übergegangen. Das muss ja eine Funktionsverlagerung sein. Das ist, denke ich mal, ganz erfreulich, dass die Gerichte sich das dann schon noch mal ein bisschen genauer angucken und den Sachverhalt wirklich analysieren und schauen, wie ist denn das jetzt wirklich gewesen, ne? Und dann ist es doch ein bisschen anders am Ende, ne?
Ja. Und aus Sicht eines Automobilzulieferers muss ich wirklich sagen, dass das ja kein Einzelfall ist, der Sachverhalt, der hier vorgestellt wurde, sondern wie häufig kommt es vor, dass aus einem Lohnfertiger oder Auftragsfertiger, dass er eben selbst am Markt präsent wird und eben dann Umsätze mit fremden Dritten fakturiert. Und dann wirklich die Frage, was ist ein organischer Teil, was begründet die Funktionsverlagerung und dass die Verlagerung eines einzelnen Kunden beziehungsweise im Vorfeld auch die Produktionsfunktion dann für dieses spezifische Produkt nicht zwingend als ein organischer Teil zu definieren ist, das ist, denke ich, ein großer Gewinn. Und wie du es gesagt hast, das heißt ja nicht, dass die deutsche Gesellschaft, die nicht zu vergüten ist für die Übertragung der Kundenbeziehung, aber man ist nicht zwingend damit im Anwendungsbereich der Funktionsverlagerung.
Und dann würde ich daran mal anknüpfen, Christoph, ich weiß, eigentlich ist dein Urteil jetzt erst dran, aber meins passt so wunderbar zu dem Beispiel, was Nils gerade gebracht hat, nämlich den Aufbau von Funktionen im Ausland. Das ist ja eins der Themen, mit dem wir uns jetzt auch gerade nach dem Trumpschen Zollwahnsinn vermehrt beschäftigen, ne? Also was passiert eigentlich, wenn wir im Ausland Funktionen in unseren Tochtergesellschaften beispielsweise aufbauen? Und das war auch etwas, was jetzt das FG Köln sich nochmal angeschaut hat. Auch da ging es darum, im Ausland wurden Funktionen ausgebaut. Dafür hat dann die deutsche Mutter dem Ausland, in dem Fall den USA, noch IP zur Verfügung gestellt. Die USA hat sich von einem Distributeur, der die Produkte von einem Auftragsfertiger in Polen bezogen hat und dann auf dem US-Markt vertrieben hat, entwickelt zu einem Vollproduzenten, der seine eigene Produktionsgesellschaft in Mexiko aufgebaut hat. Und dafür hat er aber IP von der Mutter benutzt, weil die hat eine Basistechnologie gehabt. Das hat die Mutter den USA hier zur Verfügung gestellt. Und was die Finanzverwaltung gesagt hat, die hat gesagt, in dem Moment, wo die USA anfängt zu produzieren über den Auftragsfertiger in Mexiko, in dem Moment sieht sie eine Funktionsverlagerung, weil sich nämlich ein Distributionsunternehmen, ein Routineunternehmen in ein Produktionsunternehmen umgewandelt hat, also in ein residual gewinnberechtigtes Unternehmen. Und darin hat die Finanzverwaltung wieder eine Funktionsverlagerung gesehen. Genau dein Beispiel, Nils, ne? Ihr baut Funktionen im Ausland auf.
Ja, und was ich bei dem Beispiel besonders interessant fand, ich muss gestehen, als ich den Sachverhalt gelesen habe, ich hätte initial gar nicht dran gedacht, dass das eine Funktionsverlagerung begründen könnte, beziehungsweise man sich da zu vor Gericht streiten muss. Denn die Etablierung für den NAFTA-Raum, die Überlassung der Lizenz, dass da dann strittig ist, ob es sich um eine Funktionsverlagerung handelt, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Denn sag mal, die Entwicklung des Basisprodukts wurde ja stets in Deutschland ausgeübt, da hat sich nichts verändert. Und die Zuweisung also der sozusagen der Auftragsfertigung vom Lizenzinhaber dann an den Lizenznehmer, fand ich interessant, dass da überhaupt strittig war, dass es sich um eine Funktionsverlagerung handeln könnte.
Absolut, absolut. Ging mir ganz genauso beim Lesen des Urteils und des Sachverhalts und hat ja nun auch zumindest das FG Köln auch so gesehen. Die haben auch gesagt, das kann eigentlich keine Funktionsverlagerung sein, weil überhaupt keine Funktion verlagert wird von Deutschland. Die IP-Entwicklung ist nach wie vor in Deutschland. Die Produktion war nie in Deutschland.
So ist es, ja.
Und wird Deutschland auch nicht zugerechnet über irgendwelche Auftragsfertigungsverhältnisse. Das heißt, die war nie in Deutschland. Von daher, was soll da verlagert worden sein? Also nur weil sich das Tätigkeitsprofil der ausländischen Tochtergesellschaft ändert, lässt das ja noch lange keinen Rückschluss darauf zu, dass ich eine Funktionseinschränkung bei der Muttergesellschaft habe.
Genau.
Sondern die Funktion muss ja da gewesen sein, um sie dann verlagern zu können.
Genau, wir haben hier keine Übertragung einer Geschäftschance, wir haben keine Übertragung eines Kundenstamms und wieder bezugnehmend auf das BfH-Urteil, wir können hier keinen organisch abgrenzbaren Teil bestimmen, der irgendwie übergegangen wäre.
Ganz genau. Von daher, das hat so wunderbar reingepasst, jetzt zu den Ausführungen von dir, Nils. Aber ich würde sagen, Christoph, für dich haben wir auch noch ein bisschen Zeit reserviert. Du hast auch noch was zur Funktionsverlagerung.
Genau, und vielleicht noch mal ganz kurz eine Ergänzung zu dem Köln-Fall. Da hat ja das Gericht auch gesagt, beziehungsweise die Finanzverwaltung hatte erst gesagt, da ist doch eine Funktionsverlagerung, das hätte man ja dokumentieren müssen, das habt ihr ja gar nicht dokumentiert, also schätzen wir jetzt und Beweislastumkehr. Und da hat das Gericht gesagt, nee, das geht aber nicht, man kann ja nicht irgendwie was annehmen, was gar nicht da ist und das hätte man dokumentieren müssen. Das fand ich auch ganz hilfreich, fand ich in diesem Entscheid. Ne? Genau, dann kommen wir noch mal kurz auf das FG Niedersachsen-Urteil vom 16.03.23. Da haben wir eine Produktionsgesellschaft in Deutschland, nennen wir sie mal X, und eine Produktionsgesellschaft in einem Drittland, nennen wir sie mal Y. Und es soll eben von dieser deutschen Produktionsgesellschaft auf die Y eine Produktion übertragen werden oder wurde übertragen. Das Ganze gesteuert von der Z, entschieden und gesteuert von der Z. Und eben bei der deutschen Produktionsgesellschaft wurde die Produktion eingestellt. Es wurden Produktionsanlagen dann verkauft von Deutschland in das Drittland. Es gab keine weitere Entschädigung, aber Schließungskosten wurden übernommen. Und die Finanzverwaltung hat gesagt, das ist hier eine Funktionsverlagerung und wir müssen ein Transferpaket berechnen. Das FG Niedersachsen hat dann eben gesagt, nee, das ist keine Funktionsverlagerung, denn diese Funktion wurde ja ausschließlich gegenüber verbundenen Unternehmen ausgeführt. Also dieses deutsche Produktionsunternehmen X hat ausschließlich für Z produziert. Es ging dann wiederum auch an nur konzerninterne Vertriebsgesellschaften. Also es wurden keine Kunden direkt beliefert oder irgendwas in der Richtung. Es gab auch keinerlei Übertragung vom Kundenstamm, von irgendwelchen Geschäftschancen und so weiter. Und der Punkt ist vor allen Dingen, das Unternehmen Y, auf das verlagert wurde, das konnte auch das vorher schon produzieren. Also es ist jetzt nicht durch diese Funktionsverlagerung irgendwie in die Lage versetzt worden, diese Produktion dann zu übernehmen. Und genau diese Kausalität hat das Gericht hervorgehoben, das ist eben nicht da gewesen. Es gab hier nicht diese Verknüpfung, diese Überlassung der Wirtschaftsgüter oder irgendwelcher Vorteile, die dann das Unternehmen Y in die Lage versetzt hätten, diese Produktion zu übernehmen. Ne? Und das kommt mir vor, weiß nicht, wie ihr das seht, dass das schon auch ein recht praxisrelevanter Fall ist, weil solche Übertragungen, ich kann mir vorstellen, vor allen Dingen in der Automobilzulieferindustrie, dass es relativ häufig Entscheidungen gibt, weil es eben auch ein Kundenwunsch ist für eine lokale Produktion, dass man es von einer Produktionsgesellschaft zu einer anderen Produktionsgesellschaft schiebt. Ne?
In der Tat.
Absolut. Und ich finde, das ist wirklich es geht ja darum, die Frage, ein konzerninterner Kundenstamm, ne? Was ist der Wert? Kann ich den übertragen? Kann ich den von A nach B übertragen? Und löst sowas eine Funktionsverlagerung aus? Und da finde ich einige Stellen in dem Urteil sehr, sehr gut, wo sie sagen, wenn ich wirklich nur durch eine Zuweisung von der Mutter an die einzelnen Produktionsstätten überhaupt das Produktionsvolumen verteile im Konzern, dann sagt hier das FG Niedersachsen, das kann keine Funktionsverlagerung sein, weil ich habe überhaupt keinen Kundenstamm, den ich übertragen könnte. Was soll ich denn übertragen? Mhm. Von daher ein sehr gutes Urteil. Die Revision ist zugelassen. Ich würde erwarten, dass sich das vielleicht ändert, dieses Urteil, weil ich glaube, dass FG Niedersachsen nicht alle Fakten richtig gewürdigt hat, weil der Sachverhalt, glaube ich, noch ein bisschen komplexer ist, als es vom FG Niedersachsen dargestellt wurde. Aber da warten wir mal auf den BfH und was der da entscheidet.
Aber man kann, glaube ich, sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick immer auf das FG Niedersachsen zu werfen. Denn ich glaube, das war das erste Urteil zu Funktionsverlagerungen. Es gab später noch ein anderes Urteil, glaube ich, auch zu Prinzipalstrukturen. Und es ist interessant, was sich da alles so tut.
Mhm. Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir eben schon eine kleine Nachricht von unserem Aufnahmeleiter bekommen, dass wir nicht allzu sehr überziehen sollten. Aber dann können wir, denke ich mal, den Bogen spannen zum Ausblick. Ich gebe noch mal zu dir rüber, Nils.
Ja, ich glaube, das Themengebiet der Funktionsverlagerung hat schon aufgezeigt, mit was wir uns künftig oder mit welchen Themen wir uns künftig darüber hinaus beschäftigen können. Also wir haben beispielsweise über Auftragsfertigungsverhältnisse heute gesprochen. Wir haben über Lizenzfertigerverhältnisse heute gesprochen. Das sind ja vermeintlich einfache Transaktionen, wie beispielsweise die Auftragsfertigung. Man könnte fragen, Kost plus 5, habe ich noch irgendwas zu tun? Aber ich glaube, es lohnt sich, da nochmal in die Details in künftige Folgen einzusteigen und mal rauszuarbeiten, wo dort die Herausforderungen in der Praxis liegen. Ich habe eingangs schon darauf hingewiesen, dass wir uns 2 feste Termine im Jahr geben und will gerne nochmal die Anregung geben an alle Hörerinnen und Hörer, uns einfach Vorschläge zu machen, was euch in der Praxis umtreibt. Und dann würden wir darauf sehr gerne in den nächsten Folgen eingehen. In diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes Neues, kommt gut ins neue Jahr und ja, hoffentlich wenig Probleme mit Funktionsverlagerungen.
Yes. Vielen Dank an euch, hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.